Deutschlandfunk Nova. Update mit Paulus Müller.
Jetzt geht plötzlich alles sehr, sehr schnell. Das russische Parlament hat grünes Licht gegeben für den Einsatz von Truppen in den Separatistengebieten der Ukraine. Und die USA sprechen mittlerweile von einer russischen Invasion. Die westlichen Staaten NATO und EU beraten, wie eine Antwort aussehen könnte. Erste Sanktionen wurden verhängt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen Schritt für die Bundesregierung schon angekündigt.
Die Lage ist heute eine grundlegend andere. Und deshalb müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten. Übrigens auch im Hinblick auf Nord Stream 2.
Nord Stream 2, also die umstrittene Pipeline, soll gestoppt werden. Wir analysieren die aktuelle Situation, sprechen über die Reaktionen aus Deutschland und den USA. Das ist aber nicht alles. Wir sprechen darüber, dass Möbel gerade wahnsinnig teuer sind und dass es richtig lange Lieferzeiten gibt. Mintu Tran aus dem Update-Team ist heute dabei. Mintu, du ziehst bald um. Hast du Sorge, dass du dann erstmal ohne Küche in die neue Bude musst? Oder hast du alles früh genug geplant?
Also ich brauche zum Glück keine neue Küche oder so. Die steht schon drin. Aber einiges Neues werde ich schon brauchen, weil ich in eine größere Wohnung umziehe. Wird also schon teuer.
Du hast den Background für uns, Mintu, warum die Möbel gerade so teuer werden.
Genau, wir sprechen darüber, warum die Preise steigen. Das liegt nicht nur an den steigenden Materialkosten wie Holz, auch der Transport, Verpackung, Energie. Die kosten alles, also fast alles wird teurer. Aber neu kaufen ist ja eh nicht immer das Beste. Ich bin zum Beispiel überzeugte Flohmarktgängerin und es gibt auch andere Alternativen.
Und weil heute der 22.02.2022 ist, sprechen wir auch noch über Menschen, für die bestimmte Zahlen und Daten besondere Bedeutung haben. Ich bin Paulus Müller. Tag.
Deutschlandfunk Nova.
Wie reagieren auf die Eskalation durch Russland, durch Wladimir Putin? Der hat ja gestern die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängig anerkannt. Die EU berät gerade noch drüber, welche Sanktionen nun gegenüber Russland beschlossen werden. Großbritannien hat bereits Sanktionen beschlossen gegen 5 russische Banken und 3 Oligarchen. Ministerpräsident Boris Johnson hat heute dazu gesagt:
I'm afraid all the evidence is that President Putin is indeed bent on a full-scale invasion of Ukraine.
Alexander Gräf ist Experte für russische Außen- und Sicherheitspolitik am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg.
Guten Abend.
Herr Gräf, geben Sie Boris Johnson recht in seiner Aussage, dass das wirklich auf eine vollständige Invasion der Ukraine hindeutet, was da passiert?
Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, was wir meinen, wenn wir sagen vollständig und Invasion. Es ist sicherlich so, dass Russland momentan die militärischen Fähigkeiten hat, auch großräumig und großflächig militärisch einzugreifen. Aber die entscheidende Frage ist eben, wann kommt und in welcher Form die politische Entscheidung aus Moskau. Und man muss natürlich trotzdem sagen, gestern die Aussagen von Putin lassen nichts Gutes ahnen, denn er hat gesagt, die jetzige ukrainische Regierung ist nicht legitim. Und der ukrainische Staat in seinen jetzigen Grenzen ist ein künstliches Gebilde.
Er hat das dann ja so historisch versucht zu belegen. Er hat dann auch noch davon gesprochen, dass russische Soldaten entsendet werden in die Separatistengebiete. Heute heißt es dann aus Moskau wieder, nee, das sei nicht geplant. Was kann man da jetzt glauben?
Also zum einen glaube ich, dass das faktisch nicht stimmt, denn es sind ja russische Soldaten auch schon früher in diesen beiden Gebieten stationiert gewesen, das ist der erste Punkt. Aber auch gestern aus dem Sicherheitsrat hieß es, dass es Scharmützel gegeben habe im Luganskergebiet Gebiet und das russische Verteidigungsministerium sei daran beteiligt gewesen. Das heißt, auch hier gibt es eine Präsenz von russischen Soldaten. Und zuletzt muss man einfach sagen, dieser Satz aus Moskau steht unter dem Vorbehalt, dass es zu keiner Eskalation kommt. Und genau um das geht es ja jetzt gerade. Wenn Russland eskaliert, dann wird man auch sehr schnell dort Truppen verschieben können.
Weil ja rund 130.000 russische Soldaten da an der russischen Grenze verteilt stehen. Und Putin hat das ja ganz sicher nicht gemacht, um die alle in die Separatistengebiete zu schieben, um die für unabhängig zu erklären, oder? Also das deutet doch schon auf eine größere militärische Aktion hin, oder?
Also man muss leider davon ausgehen, dass die Anerkennung jetzt dieser beiden Gebiete nicht das Ende vom Lied ist sozusagen, sondern dass es weitergehende Forderungen geben wird und auch eine weitergehende militärische Eskalation. Ob es jetzt eine vollständige Invasion der Ukraine ist, das ist nicht gesagt. Aber zum Beispiel könnte es darauf hinauslaufen, dass Russland die gesamten Gebiete von Luhansk und Donetsk besetzen möchte. Denn die beiden sogenannten Volksrepubliken machen ja nur ungefähr 40% dieser Gebiete aus.
Schauen wir mal, Herr Gräf, auf die Reaktionen aus dem Westen. Die EU berät noch über genauere Sanktionen. Aber was klar ist, es soll unter anderem der Handel mit russischen Staatsanleihen verboten werden und mehrere hundert Personen und Unternehmen auf die Sanktionsliste kommen. Deren Vermögen in der EU werden dann zum Beispiel eingefroren. Die dürfen dann auch nicht mehr in die EU einreisen. Jetzt gibt es aber auch Stimmen, die sagen, so Sanktionen sind nicht so sinnvoll. Zum Beispiel der Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch.
Die Geschichte von Sanktionen zeigt, dass sie nur in den seltensten Fällen wirklich etwas gebracht haben, sondern häufig Menschen getroffen haben, die nicht getroffen werden sollten.
So, wie schätzen Sie das ein? Bringen Sanktionen was? Können die was bringen, Herr Gräf?
Also ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, dass Sanktionen nichts bringen. Es kommt sehr darauf an, um welche Sanktionen es sich handelt. Wenn es jetzt um die konkreten Sanktionen geht, die momentan im Gespräch sind, da muss man wahrscheinlich sagen, hier geht es eher um eine politische Reaktion. Es werden nicht die Banken sein, die in Russland eine große Hebelwirkung haben. Es sind Personen, die ohnehin in anderer Form schon sanktioniert sind, zumindest über die gesprochen worden ist. Deswegen glaube ich nicht, dass die Sanktionen jetzt entscheidend sein werden. Aber es ist eben nur ein erster Schritt und man wird sehen, wenn Russland weiter eskaliert, werden natürlich auch andere Sanktionen folgen und die werden ganz andere Konsequenzen haben.
Und dann auch wirksam sein können?
Die Frage ist, was heißt wirksam? Unser Ziel ist es natürlich aus dem Westen, dass entsprechend die Politik sich ändert in Russland. Da bin ich sehr skeptisch, ob Sanktionen das erreichen können. Aber zumindest die Kosten zu erhöhen und damit vielleicht auch die Ratio von Putin, das ist gegebenenfalls möglich.
Russland hat den Konflikt um die Ukraine eskaliert. Mittlerweile ist auch klar, Russland plant definitiv einen Truppeneinsatz in der Ostukraine. Der Präsident hat grünes Licht vom russischen Parlament dafür beantragt. Alexander Gräf war das mit Einschätzungen. Vielen lieben Dank.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ja Leute, die haben ein Faible für Zahlen.
1, 4, 6, 2, 3, 5, 7.
Heute ist Schnapszahltag, 22.02.2022. Ein Datum, in das viele Menschen, naja, Bedeutung reininterpretieren. Warum eigentlich? Unser Reporter Martin Krinner hat mal geschaut, welche Bedeutungen denn so angeblich hinter bestimmten Zahlen stecken und wer eigentlich an sowas überhaupt glaubt.
If you see this on or before the 22nd of February, I have something to share with you.
Samantha Solaris bezeichnet sich selbst als Hexe. Als freundliche Hexe, würde ich jetzt mal sagen. Und in diesem TikTok-Video präsentiert sie sich ganz in grün. Grüne Bluse, grüne Ketten um den Hals. Sie hat sogar ein paar grüne Strähnchen im Haar und sitzt in einem Zimmer voller saftig grüner Topfpflanzen.
Tomorrow is a really special day energetically and I would really encourage you to align yourself with what it is you want to manifest and call in for the future.
Und sie macht uns darauf aufmerksam, dass der 22.02.2022 energetisch ein ganz besonderer Tag ist. Dass wir uns gerade an diesem Tag Gedanken darüber machen sollten, was genau wir uns von unserer Zukunft erwarten und dass sie selbst solche großen, numerologisch bedeutsamen Tage unglaublich schätzt, weil so eine Zahlenkombination erst in sehr ferner Zukunft wieder kommen wird.
This universe is filled with so many mystical and magical things and I really love aligning with these sorts of big numerological and astrological days. We're not going to see this like 222 pattern for another 200 years, so soak up its energy.
Und Samantha ist nicht alleine. Wer bei Twitter, YouTube, Instagram und so weiter das Datum eingibt, der erfährt, dass bei einer solchen Zahlenkombination alles Mögliche passieren kann. Dass alle Wünsche in Erfüllung gehen, dass sich ein kosmisches Fenster öffnet, dass sich ganz schlimme Dinge ereignen, bis hin zum Beginn des Dritten Weltkrieges oder aber, und davon ist Hallie Avolio überzeugt, dass jetzt einfach alles gut wird.
2 is the number of harmony, of love, of collective energy. And on this beautiful day, you will be able to manifest, to make wishes, to give out the love that you wish to receive back from the universe and from the collective. This is a powerful day.
Es gibt also eine ganze Reihe von Menschen, die davon überzeugt sind, dass man mit Zahlen mehr machen kann als Mengen bestimmen und rechnen. Weil Zahlen sie faszinieren, weil sie ihnen Glück oder Pech bringen oder die Zukunft vorhersagen und weil sie in einer komplexen Welt eine einfache Orientierung bieten. Im Chinesischen ist das jetzt noch halbwegs verständlich, denn das chinesische Wort für 2 hört sich fast genauso an wie das Wort für Liebe. Deswegen fangen in China Liebesfilme gerne um Punkt 22.22 Uhr im Kino an. Die 4 klingt dagegen so ähnlich wie das Wort für Tod, was erklärt, warum viele Chinesen unter einer sogenannten Tetraphobie leiden, also einer Angst vor der Zahl 4, und warum es in einigen chinesischen Hochhäusern keinen vierten Stock gibt. Man fährt dort also vom dritten direkt in den fünften Stock. Und weil die 8 so ähnlich klingt wie Reichtum, wird für Handynummern mit vielen Achtern eine Menge Geld bezahlt, und die Olympischen Sommerspiele im Jahr 2008 in Beijing, die wurden am 8.8. abends um 8.08 Uhr eröffnet. Wahrscheinlich, damit sie möglichst viel Kohle reinbringen. Wer nun aber nicht Chinesisch als Muttersprache hat und trotzdem daran glaubt, dass die 12 eine heilige Zahl ist, dass die 13 Unglück bringt und der Teufel sich hinter drei Sechsern versteckt, der kann einem eigentlich nur leid tun. Das meint auch Wolfgang Krüger. Er ist Paartherapeut und Buchautor und sieht besondere Hochzeitstermine wie den 22.02.22 eher etwas kritisch.
Wenn ich den Tag so narzisstisch gestalte, dass alle hinterher auf dem Bauch liegen und sagen, was war das für eine großartige Vorführung, dann habe ich von diesem Tag nichts verstanden. Und dann begreife ich, dass in dieser Ehe, wo es ja immer Krisen gibt, ich nicht in der Lage bin, durch gute Gespräche diese Krisen zu überwinden, und dann wird das eher scheitern.
Und genau das, also das Scheitern der Ehe, das passiert statistisch gesehen häufiger bei Paaren, die sich so ein ganz bestimmtes Datum rausgesucht haben, die also am 5.5.05 oder am 11.12.13 oder eben am 22.02.22 geheiratet haben. Ob das jetzt Zufall ist oder ob es da irgendeinen kausalen Zusammenhang gibt, naja, das sollte jetzt vielleicht auch besser Spekulation bleiben. Fakt ist aber, rein zahlenmäßig ist die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung dann größer.
Martin Krinner war das über, naja, die Bedeutung von Zahlen. Der Beitrag war übrigens 4 Minuten 45 lang und ich finde es eine Sauerei, dass er nicht 4 Minuten 44 lang war. Martin, bitte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Wochen gab es das immer gleiche Spiel auf der weltpolitischen Bühne. US-Präsident Joe Biden hat gewarnt, Russland steht kurz vor dem Einmarsch. Wladimir Putin hat entgegnet, nee, wir machen hier nur Militärübungen, dann ziehen wir uns schon noch zurück. Jetzt ist klar, russische Truppen werden in den Separatistengebieten der Ukraine eingesetzt. Die US-Regierung spricht von einer russischen Invasion. Nur hat der Westen und allen voran ja die USA immer gesagt, Russland hat mit harten Konsequenzen zu rechnen, wenn die Souveränität der Ukraine verletzt wird. Weil jetzt genau das passiert. Jetzt schauen wir mal auf die Reaktion aus den USA mit unserer Korrespondentin dort, Doris Simon. Doris, Präsident Joe Biden hat direkt gestern Nacht eine Exekutivanordnung mit Strafmaßnahmen unterschrieben. Was steht denn da drin?
Ja, das waren erstmal geringfügige Maßnahmen. Die richten sich gegen diese selbsternannten Separatistenrepubliken Donetsk und Luhansk. Jeder US-Bürger, der investiert oder Handel trifft, wird danach bestraft. Und die USA können auch Sanktionen gegen jeden anderen Unternehmen auf der Welt, der sich dort wirtschaftlich oder finanziell engagiert. Aber das war so ein bisschen wenig. Ich glaube, man hat in Washington die Nacht über noch einmal genau überlegt, wie man umgeht mit dieser Aggression der Russen. Ist das eine Invasion? Ist das keine? Du hast es ja gerade gesagt. Inzwischen klingt es eben so, dass das der Beginn einer Invasion ist. So sagte das der stellvertretende Sicherheitsberater John Feiner hier am Morgen in Washington. Und deswegen wird Präsident Biden auch in 2,5 Stunden wahrscheinlich vor die Presse treten und erklären, was jetzt als nächste Aktionen, als nächste Maßnahmen gegen Russland ergriffen werden. Weil dabei kann es nicht bleiben, das ist jetzt allen klar.
Gehst du denn davon aus, dass das jetzt der große Hammer wird, der immer so angeklungen ist sozusagen?
Naja, die Rede war ja immer von den schwerwiegenden Maßnahmen, die Russland treffen werden. Und wenn wir schauen, dass Deutschland jetzt den ersten Schritt unternommen hat, was hier ganz großen Zuspruch findet, dass Nord Stream 2 erstmal nicht weitergeht, da sind hier alle von ausgegangen, aber trotzdem, dass es jetzt passiert, ist das ja schon ein recht großer Schritt auf europäischer Ebene. Aber ich gehe davon aus, dass auch auf USA-Seite jetzt Maßnahmen kommen, die Russland, die vielleicht auch die russische Führung direkt treffen werden. Denn auf der einen Seite muss man überlegen, man kann nicht gleich alle harten Maßnahmen machen, weil dann gibt es ja überhaupt keinen Anreiz mehr für Russlands Präsidenten, vielleicht doch nicht noch weiter zu gehen, als er bis jetzt schon gegangen ist. Auf der anderen Seite muss es jetzt was Ernstes sein. Innenpolitisch kommt dazu, Präsident Biden ist jetzt auch aufgefordert worden, nicht nur von den Republikanern wie Mitch McConnell, dem Minderheitsführer im Senat, der gesagt hat, die ganze Welt würde jetzt auf die Antwort der Vereinigten Staaten schauen. Und Putin müsse einen viel heftigeren, einen viel schwerwiegenderen Preis bezahlen als für seine letzten Invasionen in Georgien und der Ukraine. Nicht nur die Republikaner, sondern auch demokratische Senatoren, Vertraute von Präsident Biden haben gesagt, wir können jetzt nicht länger warten mit einigen dieser schwerwiegenden Maßnahmen. Die USA müssen jetzt zeigen, dass das Verhalten Russlands Konsequenzen hat.
In den letzten Tagen wurde ja immer wieder über einen möglichen Gipfel zwischen Putin und Biden gesprochen. Biden hat aber immer gesagt, ich spreche nur mit Putin, solange der keine Truppen in die Ukraine schickt. Das ist jetzt passiert. Heißt das, der Gipfel ist vom Tisch und damit diplomatische Lösung?
Zuerst, nicht nur ein Gipfel ist eine diplomatische Lösung. Und aus Sicht der USA war ja immer die Bereitschaft wirklich da, das Ganze diplomatisch zu lösen. Die Frage ist, wie groß diese Bereitschaft jetzt noch ist, wo Russland gezeigt hat, wo vor allem Präsident Putin gezeigt hat, dass das für ihn alles nicht zählt, was bis jetzt da besprochen wurde oder was er selber auch gesagt hat, was Russland tun würde. Der Gipfel zwischen Präsident Biden und Präsident Putin, du hast es gerade gesagt, der stand immer unter dem Vorbehalt, nur wenn es keine Invasion gibt. Und wenn die USA jetzt sagen, das ist eine Invasion, der Anfang einer Invasion, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Gipfel irgendwann in nächster Zeit stattfindet.
Nach der Eskalation im Konflikt um die Ukraine war das Doris Simon mit Reaktionen aus Washington. Vielen lieben Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alles wird teurer gerade. Ist auch wirklich spürbar, ne? Also Nudeln im Supermarkt, Heizen, das Benzin zum Beispiel an der Tanke, Kaffee am Morgen. Alles wird ein bisschen teurer. Ein Grund dafür ist die Inflation, die es gerade gibt. Wir picken uns jetzt mal eine Sache raus, und zwar Möbel. Wenn ihr zum Beispiel mal in den vergangenen Monaten versucht habt, Möbel, Küchen oder sowas zu bestellen, dann habt ihr sicher gemerkt, die Lieferzeiten sind enorm gerade, teilweise über 10 Monate. Und dazu kommt jetzt auch noch eben, dass die Preise teurer werden. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Mintu Tran, woran liegt denn das?
Also es hat sehr, sehr viele Gründe. Ein Grund sind die Materialkosten, also egal ob Massivholz, Spanplatten, Metall für Scharniere, Glas, Polsterschäume für Sofas, aber auch natürlich die Energiepreise für die Produktion. Die Verpackung ist teurer geworden und der Transport. Also im Grunde ist alles teurer geworden. Und das liegt nicht nur allgemein daran, weil Materialien wie Holz zum Teil knapp geworden sind, sondern auch an der Pandemie. Das hat mir Jan Kurt vom Verband der deutschen Möbelindustrie erklärt.
Das liegt daran, dass im ersten Lockdown der Pandemie, das ist jetzt fast schon 2 Jahre her, der Konsum durch die geschlossenen Einrichtungshäuser rapide nach unten gegangen ist und man gedacht hat, okay, das wird sich so schnell nicht wieder erholen. Und deswegen haben dann auch die Spanplattenwerke ihre Produktion eingestellt. Wir sind alle überrascht worden von einer relativ schnell wieder ansteigenden Konsumneigung der Verbraucher. Und diese Lücke, die damals entstanden ist, also das heißt im Frühjahr des Jahres 2020, die hat sich sehr spät erst wieder gefüllt.
Ja, genau. Laut Statistischem Bundesamt hat sich Holz um 60% verteuert. Der Preis für Spanplatten ist um 23% gestiegen. Und diese teureren Kosten geben Möbelhersteller zum Teil auch schon an Kunden weiter. Der Möbelriese IKEA zum Beispiel hat seine Preise im weltweiten Durchschnitt schon um 9% erhöht Anfang diesen Jahres.
So, jetzt hast du vorhin schon erzählt, Mintu, dass du auch bald umziehst. Also schlechte Aussichten für dich, ne?
Kommt drauf an, wie ich mich einrichte. Also Materialkosten machen ja nicht immer den Endpreis von Möbeln aus, hat mir Jan Kurt erklärt.
Wenn Sie High-End kaufen nach Ihrem Umzug, dann wird wahrscheinlich dieser Preisanstieg sich etwas weniger bemerkbar machen in absoluten Zahlen, als wenn Sie beispielsweise im Preiseinstieg bei Mitnahmemöbeln etc. zugreifen, wo dann ein Materialanteil entsprechend höher ist.
Also klar, je günstiger die Möbel, desto mehr macht dann der Materialpreis aus. Außerdem muss man ja seine Wohnung nicht immer mit komplett neuen Möbeln einrichten.
Ist ja auch nicht gut für die Umwelt, ne? Wenn wir da irgendwie was wegschmeißen und neu einrichten und so.
Genau, Möbel kosten unglaublich viel Energie und Ressourcen. Es ist einfach nicht besonders umweltfreundlich, seine Wohnung dauernd nach Trend neu umzumöblieren. An Fast Furniture, also das Möbelpendant sozusagen zu Fast Fashion, glaubt übrigens die Möbelbranche sowieso nicht, sagt Kurt.
Durchschnittsalter einer Küche, die in Deutschland steht, ist irgendwo zwischen 16 und 20 Jahren. Also das hat mit Fast Furniture wenig zu tun, sondern das hat was mit langlebigen Konsumgütern zu tun. Sowas kauft man natürlich auch nicht mal jedes Jahr oder alle zwei Jahre neu. Bei Polstermöbeln ist es ähnlich. Auch da wissen wir im Durchschnitt, steht das irgendwo zwischen 6 und 8 Jahren. Also auch das ist langlebig und hochwertig.
Ja, außerdem machen sich mit dem stärkeren Bewusstsein für Klimafragen, für Umweltschutz, Stichwort Fridays for Future, viele Menschen sich auch viel mehr Gedanken um Nachhaltigkeit, um Lieferketten und um Beschaffungswege.
Es gibt ja auch Alternativen, ne? Also bei uns war das zum Beispiel so, als wir in unsere Wohnung eingezogen sind, da gab es dann eine wirklich hässliche Küche in Eichenoptik und wir haben erst gedacht, sofort raus damit, dann aber nochmal nachgedacht, abgeschliffen, neu lackiert, dann neue Griffe dran, bam, fertig, eine schöne Küche.
Ja, das nennt man dann ganz trendy Upcycling. Ne? Kann man ja auch ganz gut. Das kann man auch ganz gut mit anderen Sachen machen, die aus Holz sind, also aus Tischen zum Beispiel. Aber auch alte Polstermöbel von Oma und Opa kann man zum Beispiel die Stoffe austauschen oder die Polsterung neu machen. Und momentan ist ja sowieso der Mid-Century-Style wieder in, also so Design aus den 50er, 60er Jahren. Da kann man auch tolle Möbel in Second-Hand-Möbelläden auf dem Flohmarkt oder im Antiquitätenhandel finden. Und das Internet kann man auch durchstöbern und tolle Schätze teilweise auf eBay-Kleinanzeigen bekommen. Und wenn es doch mal neue Möbel sein sollen, kann man zum Beispiel auf Siegel achten, wie das Möbel Made in Germany Zertifikat, das eben nachweist, dass die Wertschöpfung in Deutschland erfolgt ist, also dass es kurze Wege gab bei Beschaffung und Transport.
Alles wird gerade teurer, gilt auch für Möbel. Woran das liegt und welche Alternativen man probieren kann, statt Möbel neu zu kaufen, hat uns Mintu Tran erklärt aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit der Anerkennung der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk hat dass Putin-Russland einen schweren Bruch des Völkerrechts begangen, ohne erkennbaren Grund und sehr willentlich und strategisch kalt geplant. Das kann nicht ohne Reaktion bleiben.
Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck heute in Düsseldorf gesagt. Nord Stream 2, die Gasleitung quer durch die Ostsee von Russland nach Deutschland, ist zwar schon eine ganze Weile fertig, aber die Bundesregierung hat das Genehmigungsverfahren jetzt erst einmal gestoppt. Was das genau bedeutet, klären wir jetzt mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, wie hat denn die Bundesregierung diesen Schritt genau begründet?
Ja, wir haben ja ein Argument tatsächlich schon von Robert Habeck gehört, der grüne Wirtschaftsminister. Scholz hat dann noch gesagt, dass damit eine völlig neue Situation im Osten der Ukraine geschaffen wurde. Und er hat dann auch gesagt, deshalb müssen wir angesichts dieser neuen Entwicklung die Lage neu bewerten, auch im Hinblick auf Nord Stream 2. Erste Reaktionen aus dem Ausland gab es auch schon, zum Beispiel vom ukrainischen Außenminister Kuleba. Der hat diese Entscheidung dann auch gelobt, hat gesagt, das ist moralisch, politisch und praktisch der richtige Schritt. Also man sieht, dass es doch einige Wellen dann auch geschlagen hat.
Nun ist ja dieser vorläufige Stopp der Pipeline sowas wie eine Sanktion gegenüber Russland. Was für eine Kraft kann das eigentlich haben? Also welche Bedeutung hat diese Pipeline aus russischer Sicht überhaupt?
Ich glaube, da muss man so ein bisschen zwei Ebenen auseinanderdröseln. Da gibt es zum einen die wirtschaftliche Bedeutung für den russischen Gasmarkt und der ist schon relativ massiv. Also auf Westeuropa und die Türkei entfielen im Jahr 2020 fast 80% der russischen Gasexporte. Also das heißt, Russland ist im Gasgeschäft tatsächlich auch in einer Abhängigkeit von Europa. Denn Russland braucht diese Einnahmen durch die Gasexporte für seinen Staatshaushalt. Um überhaupt seine Staatsausgaben zu finanzieren. Das Problem ist aber, dass Russland sich offensichtlich dazu entschieden hat, hier einen sehr hohen Preis zu bezahlen. Aber es gibt offene Drohungen aus dem politischen Raum aus Russland. Das finde ich ganz interessant. Dmitri Medvedev, der Vizevorsitzende des Nationalsicherheitsrats, der hat heute auf Englisch und sogar auf Deutsch getwittert. Und er hat gesagt, wir kommen in einer Welt, in der Europäer 2000 Euro für Gas zahlen. Also man setzt auch hier sozusagen oder von russischer Seite darauf, dass man sich in Deutschland vor den hohen Kosten fürchtet.
Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also wir haben, du hast es angesprochen, extrem hohe Energiepreise gerade. Wir brauchen ja auch das Gas noch, ne? Was heißt das für unsere Gasversorgung in Deutschland?
Von der Bundesregierung gab es heute, würde ich sagen, zwei grundsätzliche Botschaften. Die eine Botschaft, die schon seit Tagen verbreitet wird, die Gasversorgung ist sicher, sozusagen trotz aller Schwierigkeiten. Aber Robert Habeck hat gesagt, die Gaspreise können kurzfristig, vielleicht auch mittelfristig noch einmal steigen, eben wegen dieses Krieges. Zur Frage, ob man Nord Stream 2 jetzt wirklich fundamental oder auch ganz grundsätzlich für die deutsche Energieversorgung braucht. Da gehen die Einschätzungen ein bisschen auseinander. Die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, naja, sie ist für die Gasversorgung nicht unabdingbar. Auf der anderen Seite gibt es aus der Gasbranche ein bisschen, naja, skeptischere Töne. Da hat sich der Verband Zukunft Gas geäußert. Er hat gesagt, die Pipeline Nord Stream 2 ist wichtig, sozusagen, um die Importlücke in Europa zu schließen. Also ich glaube, da hat man noch große Fragen dann auch vor sich.
Nord Stream 2, vorerst gestoppt. Nadine Lindner war das aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Einbrecher geht rum in Southlake Tahoe in Kalifornien.
Hank the Tank, back at it. The massive black bear with an appetite for human food is caught breaking into yet another home in the Tahoe Keys neighborhood.
Yep, ein Schwarzbär geht um, bricht in Häuser ein und frisst sich voll. Seit Wochen immer und immer wieder. In mehr als 30 Häuser ist er schon eingedrungen. Die AnwohnerInnen finden das nicht so toll.
I'm tired of having to fear our lives, quite frankly, because of what a bear may or may not do.
Klar, bei einem 230 Kilo Bären, der offenbar wenig Angst vor Menschen hat, da kann man dann schon mal Muffensausen kriegen. Hank the Tank soll jetzt eingefangen werden und weggebracht werden. Wir haben uns gefragt, wie geht sowas eigentlich? Heike Lindemann kann es uns erklären. Sie ist stellvertretende Leiterin des alternativen Bärenparks in Worbis in Thüringen. Hallo?
Ja, hallo.
Ja, wie fängt man so einen großen Schwarzbären, Frau Lindemann?
Ja, im Normalfall nutzt man dazu Röhrenfallen. Das sind große, mobile Fallen, die also auf so einer Art Anhänger stehen, röhrenförmig sind, wo man dann eben entsprechend Lockmittel hineintun kann, was Leckeres zu fressen für den Bären. Und wenn der Bär dann hineintappt, dann schlägt die Falle zu. Das heißt, es geht eine Tür runter und dann hat man den.
Nun scheint ja Hank the Tank ziemlich clever zu sein. Der bricht ja in Häuser ein und so. Kann das dann vielleicht problematisch sein und der durchschaut da den Versuch?
Das kann natürlich passieren. Die Vorgeschichte von diesem Bären kennt man ja offenbar nicht. Vielleicht hat er schon mal mitbekommen, dass solche Fallen eben zugehen und dass man da vielleicht lieber nicht besser reingehen sollte. Kann halt sein, dass er einfach schlauer ist, als in die Falle zu gehen.
Gut, dann kann man nichts anderes machen, als es versuchen. Wie kommt es überhaupt, dass da so ein Bär sich immer in menschlichen Siedlungen aufhält, sogar in Häuser eindringt?
Na, der Bär wird irgendwann einmal gelernt haben, dass es beim Menschen was Gutes zu essen gibt. Normalerweise müssen Bären ja sehr viel Zeit und Mühen investieren, um satt zu werden. Die suchen sich also Beeren, müssen vielleicht Fische fangen, Gräser fressen. Das nimmt alles sehr viel Zeit und Mühen in Anspruch. Und da ist es natürlich lustig, wenn man sowas wie Fastfood findet, was sehr kalorienreich ist. Und das dann eben auch schnell fressen kann. Denn Bären haben immer das eine Problem, sie müssen sehr dick werden für die Winterruhe, die sie erhalten, und entsprechend viel fressen. Und wenn das beim Menschen so einfach ist und man alles auf dem Tablett serviert bekommt, ist das natürlich eine tolle Sache. Und da möchte der Bär dann auch sich bedienen.
Hank the Tank hält ja offenbar nicht viel von Winterschlaf. Der frisst ja die ganze Zeit sozusagen. 230 Kilo ist ja schon richtig massiv.
Ja.
Das ist ungewöhnlich, oder?
Das ist allerdings ungewöhnlich. Also natürlich, wenn der Bär nicht in Winterschlaf geht, dann wird er weiterfressen, denn er braucht ja immer noch Kalorien, um beweglich zu bleiben. Wenn man allerdings diesen Bären auf den Bildern sieht, dann sind unsere Bären, die ja im Gehege leben und von Menschen versorgt werden, ja schon fast Hungerhaken. Also der hat schon ganz schön Speck auf den Rippen. Und normalerweise wäre er eben auch dick genug, um sich in Winterruhe zurückzuziehen und dann entsprechend wieder abzunehmen.
Aber wahrscheinlich ist es einfach für ihn so simpel, da an gutes und fettreiches Essen zu kommen. Wenn man den jetzt einfangen würde, entweder mit dem Röhrensystem oder vielleicht auch irgendwie anders, dann will man ihn ja woanders hinbringen. Macht das überhaupt Sinn, Frau Lindemann? Fängt der da dann nicht wieder von vorne ein, in Häuser einzubrechen?
Das kommt dann drauf an, ob da Häuser sind, in die man einbrechen kann. Normalerweise verfährt man dann ja so, dass man den möglichst in Gegenden bringt, wo keine Menschen sind oder zumindest sehr wenige Menschen sind oder nicht so viel einbrechen kann. Und dann hofft man darauf, dass er auch dort bleibt und sich wieder an ein normales Bärenleben in der Natur gewöhnt. Ob das dann immer klappt, ist die Frage, denn Bären sind ja auch nicht doof. Wenn die aus dem Paradies vertrieben werden, aus Bärensicht, dann laufen die auch gerne mal wieder zurück. Man hat also aus Amerika auch solche Erfahrungen, dass der Bär, den man weit weggebracht hat, plötzlich wieder vor der Haustür steht und das ganze Problem von vorne anfängt. Wie gesagt, das kann man probieren, muss man halt sehen, ob das auch wirklich klappt.
Was mich ja wundert, Frau Lindemann, in den USA ist es ja üblich, relativ schnell auf Sachen, Dinge, auch Tiere zu schießen. Wäre das nicht auch eine Option, eine typisch amerikanische, den Bären einfach zu jagen?
Das ist natürlich auch eine Option. So wie ich aus den Berichten dort herausgelesen habe, gibt es halt die einen, die fürs Schießen sind und die anderen, die dafür sind, das Tier nicht zu erlegen. Denn eigentlich kann der Bär ja nichts dafür. Der nutzt eben nur die Gelegenheit, die ihm gegeben ist. Hat sich wohl schon sehr lange auch in Häusernähe aufgehalten, ohne wirklich aggressiv zu sein. Und da sprechen natürlich auch viele für den Bären, was man nachvollziehen kann. Aber wenn es jetzt zu wirklichen Problemen kommt, also dass der angreift zum Beispiel, dann wird sicherlich irgendwann die Entscheidung fallen, ihn zu erschießen. So nehme ich das an.
Der Schwarzbär Hank the Tank wird gesucht wegen Einbruch, Diebstahls in Kalifornien. Wie man den Täter dingfest machen könnte, hat uns Heike Lindemann vom Alternativen Bärenpark in Worbis erklärt. Danke.
Bitte, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.